Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zukunftskompetenzen-Podcasts. Mein Name ist Jutta Kallis-Schweiger und ich freue mich heute, Günther Strobel bei mir zu haben in diesem Podcast. Und wir werden über ein spannendes Thema sprechen, nämlich das Thema des Kontexten. Und das ist eine Kulturtechnik, die uns der Günther heute hoffentlich erklären wird. Ich bin schon ganz gespannt. Günther, ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist.
Ja, danke Jutta für die Einladung. Ich freue mich auch riesig. Ich habe schon auch gepostet auf LinkedIn, dass ich mich riesig gefreut habe auf die Einladung. Und schöne Grüße in den Schwarzwald aus dem Wienerwald.
Dankeschön. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich einen Podcast-Gast aus Österreich habe. Also
Oh,
das wird
das.
auch Zeit, finde ich.
Ja, das stimmt. Und ja, ich freue mich, dass ich der Erste bin.
Siehst du, und da fällt mir gleich ein, das stimmt nicht, denn die Jane Mehr war auch bei mir und die kommt auch aus Österreich.
Die kommt
Und
aus dem
oder.
Ländle, aus dem Ländle, aus Vorarlberg. Das zählen manche hierzulande schon eher in die Schweiz oder nach Deutschland.
Gut, also wie auch immer. Wir haben uns gefunden und ich möchte auch gar nicht lange warten und direkt einsteigen ins Thema. Als erstes würde ich wahnsinnig gern von dir erfahren, wo kommst du her? Was machst du? Wie bist du zum Kontexten gekommen? Vielleicht magst du dich einfach ein bisschen vorstellen und den Bogen schlagen auch zu diesem Thema, das dich so beschäftigt und umtreibt.
Ja, also vielleicht mal, wo liegen meine Wurzeln? Die liegen im Waldviertel. Das ist eine Region in Österreich, so ziemlich genau in der Mitte zwischen Wien und Prag. Also sehr, sehr nah an der ehemaligen Grenze Richtung Ostblock. Das heißt, das war eine Gegend, wo ja sehr wenig los war. Wo ich aufgewachsen bin, ist eine Kleinstadt, die heißt Horn. Und mich hat es dann mit 20 nach Wien gezogen und von dort aus dann auch in die kleine und größere Welt. War viel dann in Deutschland unterwegs. Ich bin eigentlich Betriebswirt, habe mich viele, viele Jahre mit allen möglichen Themen in der Wirtschaft beschäftigt. Begonnen habe ich so im Computer, im IT-Feld, damals noch Philips sehr stark in diesem Feld tätig. Dann habe ich beim ORF gearbeitet. Das ist ein österreichisches Medienunternehmen, das man, glaube ich, auch in Deutschland und der Schweiz ganz gut kennt. Und dann war ich in Stuttgart bei einem Stuttgarter Unternehmensberater. Dann 10 Jahre bei Raiffeisen, einer österreichischen Bankengruppe. Ja, und all diese Erlebnisse in verschiedensten Positionen vom Mitarbeiter, über Führungskraft, Manager, Berater haben mich irgendwie ratlos zurückgelassen an den jeweiligen Stellen, weil ich den Eindruck hatte, dass es niemandem so wirklich gut geht in den Strukturen. Mir auch nicht immer, muss ich dazu sagen. Und bin dann vor ja, mehr als 10 Jahren ausgestiegen und begonnen zu suchen, was es da geben könnte, dass man das anders macht, dass man das auch in der Wirtschaft und in allen möglichen Kontexten eben anders machen kann. Und so bin ich zum Kontexten gekommen und zur Claudia Wagner, die das damals 2012 begonnen hat zu entwickeln.
Sehr spannend. Und magst du vielleicht noch mal kurz, vielleicht ein bisschen erklären, wie, das ist dir ja nicht über den Weg gelaufen, das Kontexten und die Claudia, und dann war das plötzlich da. Also, wenn ich mir das so vorstelle, dass es dir nicht gut ging in den Strukturen, in denen du dich befunden hast, das ist ja auch schon meistens kein Spaziergang, dann etwas zu ändern. Also, es passiert ja mit uns selbst etwas. Da sind wir auch gleich schon ein bisschen vielleicht im Thema Inner Development Goals, was wir ja in diesen Podcast-Gesprächen immer mit reinnehmen, um eben auch einen Bogen zu schlagen und zu schauen, wie das Thema Inner Development Goals eben uns alle in Transformation auch bringen kann und unser aller Gefühl für uns selbst, eben aber auch für den Kontext, in dem wir uns bewegen, für unsere eigenen Strukturen und eben für unsere ja, eigene Wirksamkeit auch beeinflusst und unterstützen kann. Und da würde ich gerne mal drauf eingehen, wie war das? Also es ging dir nicht gut in den Strukturen, in denen du warst. Und dann hast du die Claudia getroffen. Das war, was hast du gesagt, 2012, glaube ich.
Also 2012 habe ich sozusagen den Job gewechselt in die Selbstständigkeit. Und der Urgrund war, dass ich mir gesagt habe, nie wieder einen Chef. Also tatsächlich auch einen Chef, wo ich das Gefühl gehabt habe, das passt nicht, das Miteinander passt nicht, weil da auch ein Machtgefälle drinnen ist, dass auch dieses Machtgefälle permanent sozusagen zu Reibungen, zu Konflikten, zu letztlich Übergriffen führt. Und Erfahrung schafft Wirklichkeit, das ist schon so ein bisschen eine Hypothese aus den Kontexten. Meine eigene Wirklichkeit war halt damals so, dass ich gesagt habe, ich werde selbstständig. Und da habe ich mich wieder erinnert, dass meine Eltern ein Gasthaus hatten und ich eigentlich damit aufgewachsen bin mit Selbstständigkeit und mit Unternehmertum. Ich hatte das tatsächlich vergessen, wie das ist. Und jeder hat damals gesagt, dass es mir nicht so toll ging, hat gesagt, also, und da bist du jetzt auch noch so mutig und steigst aus und Selbstständigkeit ist doch schwierig und wie schaut es da mit dem Einkommen aus? Und ich habe gemerkt, dass die Umgebung sehr viel mehr Angst hatte als ich vor diesem Schritt. Und ich habe es dann einfach gemacht und ich habe es bis heute nicht bereut. Und 2013 dann bin ich der Claudia begegnet und ich weiß auch nicht, also das ist so eine Fügung, manchmal fügen sich die Dinge im Leben und es war viel notwendig im Rückblick, dass ich die Claudia überhaupt treffen konnte, weil die war damals im tiefsten Waldviertel, also noch weiter oben, als ich geboren bin und aufgewachsen bin. Und die hat da in der Finsternau, hat sie das entwickelt. Und das ist wirklich an der tschechischen Grenze. Wunderschöne Gegend. Und eine Freundin von mir hat mir von ihr erzählt und gesagt, sie möchte da rauffahren, ob ich Lust habe mitzufahren, weil da ist eine Frau, die möchte eine alte Textilfabrik wiederbeleben. Und habe ich nichts Besseres vorgehabt, es war ein Feiertag. Und dann sind wir raufgefahren. Und wie es manchmal so ist, wenn man einem Menschen begegnet, in dem Moment, wo man ihm begegnet, war irgendwas klar. Wir haben noch was zu erledigen und ja, und seither arbeiten wir zusammen. Das ist jetzt im Oktober 2013 sind wir uns erstmals begegnet. Und jetzt sind wir schon über 10 Jahre miteinander unterwegs. Und sie hat das ganze Konzept entwickelt und ich bin sozusagen der Außenminister, der Botschafter im Außen, der das immer wieder erprobt, mit Kunden auch umsetzt und dann wieder nach Hause kommt und sagt, das klappt und das klappt nicht. Aber bis jetzt hat immer alles geklappt.
Und dieses Konzept, diese Kulturtechnik des Kontextes, die du uns ja gleich noch erklären wirst, die hat die sich weiterentwickelt seit 2013 oder ist das immer noch das, womit dich die Claudia eingefangen und verzaubert hat zu dem Zeitpunkt? Also das muss ja schon etwas gewesen sein. Ich würde auch gerne wissen, was es ist, was dich da so überzeugt hat an diesem Wochenende, dass du, obwohl es dir ja auch nicht so gut ging in der Zeit, doch so berührt war es davon, dass du das also auf diese Karte gesetzt hast und gesagt hast, ja, das ist es, das ist das Richtige. Was war das?
Also ich habe mich damals, so wie ein Unternehmensberater normalerweise in der damaligen Zeit an das herangeht, in die Selbstständigkeit zu gehen, habe ich mir überlegt, okay, mit welchen Konzepten könnte ich ein Unternehmensberatungskonzept aufbauen? Und das war damals die Soziokratie kombiniert mit dem bedingungslosen Grundeinkommen und letztlich mit einer Form von Gemeinwohlökonomie. Und ich habe aber das Gefühl gehabt, also diese drei Dinge zusammen, das kann man zwar verkaufen, aber da fehlt noch irgendwas, ja. Und als die Claudia dann in mein Leben trat, hat sie mir von der Entwicklung damals noch 4-Punkte-Modell, später 5-Punkte-Modell, also es ist dann auch weiterentwickelt worden, nach 2012, 13, hat sie mir das Fünf-Punkte-Modell erklärt. Und ich habe in diesem Moment, hatte ich diesen Punkt, wo ich gesagt habe, ah, das ist es, das ist das, was fehlt. Aber ich hätte es nicht benennen können, was es ist, aber ich wusste, das ist es. Und später wurde mir klar, dass der Mensch bei allen anderen Konzepten gefehlt hat. Das klingt jetzt irgendwie seltsam, aber all die Zugänge, die ich bis zu diesem Zeitpunkt gekannt habe, waren nicht an den Menschen angebunden. Du konntest damals in Psychotherapie gehen oder ein Coaching, da hat man sich viel um den Menschen gekümmert, aber diese Verbindung vom Menschen zu den Strukturen, zu der Kommunikation, zu all dem, was wir um uns sehen, das hat damals nicht existiert und soweit ich weiß, gibt es auch heute noch kein Konzept, dass das wirklich durchgängig vom Menschen ausgehen, über die Themen hin zu Strukturen verbindet. Und das ist auch so, sozusagen dieser Dreiklang Menschen, Themen und Strukturen, das ist das, was das Kontexten ausmacht. Und heute kann ich es erklären, damals war es ein Gefühl, es war so ein starkes Gefühl, a Coming-Home-Gefühl, würde ich es mal nennen, zu wissen, da ist was, das passt und dafür gehe ich jetzt. Das war eigentlich dieser Moment. Ja.
Total schön.
Vielleicht auch noch, er war eingebettet. Es war ein schöner Herbsttag. Wenn man das Waldviertel ein bisschen beschreiben möchte, dann es ist eine hügelige Landschaft. Es ist eine Mischung zwischen rau und lieblich. Und das Häuschen, wo die Claudia damals mit ihren Kindern gewohnt hat, war so, da hat man ins Land reinschauen können. Und das war ein wunderschöner Moment. Es war ein Herbsttag, sonnig, goldene Blätter. Also es hat alles gestimmt. Ja. Ich weiß, das klingt jetzt schon kitschig, aber das war ein Moment, der in sich komplett stimmig war. Und wir haben das dann, also weil wir dem auch einen Namen geben wollten, also nicht geben wollten, sondern es hat sich dann so ergeben. Die Claudia hat uns eingeladen, damals hat er gekocht und da gab es Forellen. Und jetzt haben wir diesen Moment, den Forellenmoment, getauft, so als kleine Anekdote, als Geschichte, als wir uns damals begegnet sind.
Wer hätte gedacht, dass daraus so viele Jahre werden, oder?
Tatsächlich, ja, niemand. Also das weiß man ja nicht. Und es klingt jetzt im Rückblick vielleicht auch etwas romantisiert. Es waren schon noch harte Jahre. Also da war viel Arbeit, viel Ringen auch. Wir mussten uns ja auch kennenlernen. Wir mussten unsere Arbeitsweisen kennenlernen. Aber all das, und das ist das Faszinierende, war in der Claudia schon angelegt. Also das kann man schon so sagen, dass sie das alles schon in sich hatte und es ging eigentlich nur unter Anführungszeichen, unter vielen Anführungszeichen, nur darum, das, was sie ohnehin schon lebt, ihre Haltung, ihr So-Sein, ihre Art mit Menschen umzugehen, ihren Blick auf die Welt, eigentlich nur zu externalisieren und zu formulieren und in Worte und in Sprache zu bringen und in Methoden und Konzepten zu gießen, damit andere das einfach nutzen können. Das war eigentlich die Arbeit, aber da war es schon, das Ganze. Und einen Namen hatte es bei der Claudia auch schon, aber publiziert haben wir es dann erst Kontexten als Verb, das ist eine Wortableitung vom Substantivkontext. Publiziert haben wir es erstmals dann 2016.
Ah ja. Zu einer Zeit, in der es sicherlich noch weniger offene Türen erfahren hat im ersten Moment, als es heute vielleicht bekommt. Es ist ja schon einiges passiert. Auch dank der Pandemie sind ja viele Dinge in Bewegung geraten. Wie war das damals, als du angefangen hast, das mit in deine Arbeit einzubauen?
Naja, das Erste war tatsächlich, dass ich ja so eine innere Überzeugung hatte, dass das richtig ist. Und im Nachhinein fragt man sich vielleicht manchmal, Wie konnte man das all die Jahre durchtragen, wo die Resonanz im Außen sehr gering war? Ja? Ich denke, mit dieser Inbrunst der Überzeugung, was für mich auch ein Problem war, weil ich manchmal auch so ein bisschen als Prediger rübergekommen bin in diesen Tagen und in dieser Zeit. Das war wirklich ein Problem, weil das haben mir die Leute auch zurückgespiegelt und haben gesagt, also du bist so begeistert, aber du lässt eigentlich anderem keinen Raum in diesen ersten Jahren. Da habe ich viel gelernt. Da habe ich viel gelernt, auch das mal den Kontext so sein zu lassen, wie er ist, und nicht sofort in diese Lösungs- und Umsetzungsorientierung zu gehen. Also ich bin ein starker Macher. Und mein Job war es in diesen ersten Jahren wirklich zu lernen, auch mal in die Präsenz zu gehen, die Dinge sein zu lassen, wie sie sind. Und da ist man eh mit sich beschäftigt. Und da habe ich erfahren und gelernt, dass eigentlich das eine sehr, sehr wertvolle Entwicklungszeit für mich selber auch war. Und im Nachhinein war es gut, dass die Resonanz vom Außen nicht stark und nicht groß war. Wir mussten erst auch ein paar Dinge entwickeln, dass sie greifbarer werden. Also wir haben dann ein paar Produkte entwickelt, damit der Mensch das gescheiter fassen kann. Weil so wie ich es jetzt erzähle, ich sage immer dazu, ich kann wahnsinnig viel erzählen, ich rede auch gerne, ich könnte mich auf eine Bühne stellen, aber das bringt alles viel, viel weniger, wie wenn einer einmal so ein Setting miterlebt, ein Workshop oder ein Team. Arbeit an einem Thema, das gekontextet, bearbeitet wird, erlebt, da ist gleich alles klar, da braucht man nichts erklären. Und es geht um die Erfahrung. Das Erleben ist das Wichtige. Und ich durfte es die ersten Jahre erleben. Also 7 Jahre, würde ich mal sagen, hat so der erste Durchlauf bei mir gedauert. Und in dieser Zeit habe ich die Werkzeuge, vor allem dieses Fünf-Punkte-Modell, ganz stark auch selbst an mir angewendet. Kann dann ein bisschen was dazu erzählen zum 5PM, die Abkürzung dafür. Aber das waren schon heftige Prozesse. Aber ich.
Na, aber du hast es gerade schon angesprochen. Du kannst uns das erklären. Und das wäre nämlich jetzt auch meine dringende Frage und Bitte, weil ich selbst total neugierig bin und ich denke auch unsere Hörerinnen und Hörer. Was ist das überhaupt, das Kontexten? Wie funktioniert das?
Also Kontexten jetzt mal so schnell gesagt, ist eine Kulturtechnik. Und eine Kulturtechnik dient ja dazu, letztlich mit der Selbstverständlichkeit im Alltag sozusagen umzugehen. Also beispielsweise eine Kulturtechnik der Menschen ist die Sprache. Also als wir gelernt haben, als Menschen uns auszutauschen und Sprache zu entwickeln, dann hat sich was in der menschlichen Evolution deutlich sozusagen beschleunigt. Andere Kulturtechnik ist Feuer machen. Eine weitere Kulturtechnik wäre zum Beispiel das Textile. Das heißt, wie der Mensch begonnen hat, sozusagen aus Pflanzen oder tierischen Fasern etwas sozusagen daraus Kleidung zu produzieren, dann konnte er sich auch in Regionen bewegen, die sozusagen klimatisch für ihn etwas unangenehmer waren, weil es halt kälter war. Und Kontexten ist an und für sich auch aus dem Lateinischen contexere, und das bedeutet verweben, verflechten. Das heißt, der Wortstamm Kontexten stammt eigentlich, wenn man es sozusagen wortgeschichtlich betrachtet, sehr stark aus dem Textilen. Und im Kern geht es auch darum, wie verwebt man das Miteinander der Menschen so, dass ein gutes Gewebe daraus entsteht, dass ein schönes Miteinander entsteht, dass die Spannung, die in jedem Gewebe existiert, dass die einfach so ist, dass das Gewebe gehalten wird, aber nicht reißt. Also es ist eigentlich die Übersetzung, wenn man sich's bildlich vorstellen möchte, ja, wie wenn man einen Stoff herstellt. Und ich habe mich auch ein paar Jahre mit dem Textilen auseinandergesetzt. Und das ist auch letztlich alles, kannst du im Textilen ablesen, was das Kontexten letztlich zwischen Menschen bewegt. Nämlich jeden Faden zum Beispiel zwischen zwei Menschen ganz achtsam zu spinnen oder zu ziehen, wenn man dann schon in einem Webstuhl ist. Also wirklich sich um jeden Aspekt zu bemühen und da auch hinzuschauen. Und weil das ein Prozess ist, den wir ein Stück weit verlernt haben, weil als Kinder können wir das eigentlich. Wir können als Kinder, als kleine Kinder, sind wir zugewandt, sind wir interessiert, sind wir mutig im notwendigen Ausmaß, die Welt zu erkunden. Wir sind bereit, uns auf neue Dinge einzulassen. Wir sind als Kinder, ja, wir haben die Welt vor uns mit magischen Augen. Und das verlernen wir Schritt für Schritt. Leider. Und Kontext ist dazu da, dass man es einfach wieder in den Alltag reinholt. In den Lebensraum reinholt, wie das ist, wenn ich dem anderen gut zuhöre. Wie es ist, dass ich gehört werde, wenn ich was zu sagen habe und nicht unterbrochen werde. Wie es ist, in einer Runde, in einer Gruppe, einen nach den anderen zu Wort kommen zu lassen und so zu schauen, was sind die Ideen zu einem Thema. Das ist immer ein magischer Moment für mich, wenn so eine Runde entsteht, kontextend, welche Ideen plötzlich auftauchen und welche Lösungsvorschläge. Das ist pure Magie für mich. Ja. Und das alles ist Kontexten und das sind einfach Werkzeuge und Konzepte, die man mitten in den Alltag reinnehmen kann und dann anwenden kann anhand Alltagsthemen in der Familie, zu Hause, bei sich selber, in der Paarbeziehung, egal wo, immer dieselben Werkzeuge.
Magst du uns vielleicht ein Beispiel nennen, um sich das besser vorstellen zu können? Du hast von diesen 5 Schritten erzählt oder von den 5 Aspekten, die dazugehören. Vielleicht kannst du das uns so näher bringen, dass es anhand eines Beispiels noch klarer wird, was diese Technik bewirkt. Es geht ja darum, also was ich verstanden habe, ist, es geht auch darum, tatsächlich Erfahrungen zu erleben, Erfahrungen zu machen. Es geht nicht um Wissensvermittlung.
Genau, also das Wissen ist da, das ist sowieso in jedem Kontext da bei den Menschen. Und was wir mit einem Werkzeug zum Beispiel wie einem Redegegenstand ermöglichen, also das kann jeder Gegenstand sein, das kann ein Stück Holz sein, ein Stück Stoff oder wir haben da so einen Redegegenstand aus Wolle der fühlt sich so angenehm an, so ein bisschen wie ein Jonglierball. Und ich lege diesen Redegegenstand am Beginn eines Meetings. Ob das jetzt ein Vorstandsmeeting oder ein Teammeeting oder ein Vereinsmeeting ist, ist komplett egal. Ich lege den am Anfang in die Mitte der Gruppe und sage, dieser Redegegenstand dient uns allen als Moderation. Und wenn jemand das Gefühl hat, er möchte etwas sagen oder er kommt zu kurz, weil die anderen so viel oder so laut oder was halt so passiert, wenn mehrere Menschen aufeinandertreffen, dann kann er den aufnehmen, diesen Redegegenstand. Und in dem Moment bekommt er die Aufmerksamkeit von allen anderen. Das heißt, die anderen sind dann aufgefordert, sofort zu unterbrechen und nichts mehr zu sagen. Und dann kann der eine Mensch, der den Redegegenstand hält, seines sagen. Und entscheidet am Ende, ob er nach rechts oder nach links weitergibt. Und der Redegegenstand geht mindestens eine Runde. So, das hat jetzt eine Reihe von Konsequenzen. Die Regel heißt, wenn ich aufnehme, passiert sozusagen eine Fokussierung der Aufmerksamkeit auf eine Person. Die zweite Regel, die drinnen ist, sagt allen anderen, ich komme auch sicher dran. Das heißt, ich muss mir nicht das Wort erkämpfen. Die dritte Geschichte ist, es entsteht sofort ein entstresstes Klima. Das ist auch so ein magischer Moment. Also da werden sofort die Menschen ruhiger. Die Atmung wird ruhiger. Die sozusagen die Fokussierung entsteht, also der Mensch, der vielleicht geneigt ist, immer nur dem anderen zuzuhören, damit er seinen eigenen Standpunkt irgendwie dort in dem Statement dann später unterbringt, der lernt sehr rasch, dass er präsent sein kann und dem anderen aktiv zuhören kann. Weil er muss ja nicht seine Aufmerksamkeit darauf richten, sich das Wort zum Beispiel zu erkämpfen. Und dann gibt es auch die Menschen, die wenig reden in einer Gruppe. Also meine Erfahrung ist, da gibt es immer die Vielredner und die Wenigredner. Und die Wenigredner, die blühen meistens auf. Und die Wenigredner sind manchmal auch, nennt man sie introvertierter oder sozusagen, die sind in sich gekehrter. Die haben in so einer Struktur plötzlich die Chance, ihre Ideen auf den Tisch zu legen. Und meine Überzeugung ist, dass Menschen, die viel mit sich sozusagen sein können, sehr kreative Inputgeber sind in Runden. Und das kommt sofort am Tisch. Also das ist so ganz ein einfaches Werkzeug, kostet auch nichts. Ja, kann man einfach nur mit der richtigen Regel jederzeit einsetzen. Das ist schon
Ja,
Kontext.
super Tipp, vielen Dank, ganz toll.
Und das Zweite, was du angesprochen hast, da gehen wir vielleicht dann ein bisschen später oder auch gerne gleich, aber ich möchte eine sozusagen die Frage nicht, die nächste, die du vielleicht im Kopf hast, schon vorwegnehmen, ist dann das Fünf-Punkte-Modell. Also da brauche ich ein bisschen länger und das ist auch ein bisschen schwerer zu erklären, aber ich werde es versuchen, dass es gut gelingt.
Vielleicht machen wir eine Frage noch vorher, weil das, was du jetzt gerade erklärt hast, ist ja tatsächlich, es ist ja nichts Neues. Es ist ja etwas, was wir alle in uns haben, wie du selbst auch gesagt hast. Und ich arbeite ja auch schon viele Jahre jetzt mit verschiedenen Zukunftskompetenzen, hauptsächlich eben mit den Themen Kreativität auch in Verbindung mit Kommunikation. Und ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du beschrieben hast. Aber nochmal, es ist ja nichts Neues. Und ich würde gerne von dir wissen, wie ging es dir, als du das erste Mal von den Inner Development Goals gehört hast, als du dieses Framework gesehen hast? Wie war das für dich? Das, was ja im Grunde dein ohnehin schon alles da ist, das dort so zu sehen auf einem Blatt Papier und das als Framework vor dir zu haben, hat das was mit dir gemacht?
Also ich habe es mir angeschaut und dann habe ich mir gedacht, hey, das ist ja unser Fokus 5 Raster. Ja, also wir haben da auch so ein Vorgehensmodell. Und dann habe ich genau hingeschaut und es gibt ein paar Unterschiede. Aber ich sag mal so, das ist wie durch ein Objekt, ein Schnitt von einer Seite auf die andere, aber halt in ein bisschen einen anderen Winkel und vielleicht mit ein bisschen andere Schräge. Ja, so irgendwie würde ich das beschreiben. Also ein Schnitt durch ein Objekt, das eine etwas andere Ebene ergibt. Aber so von den Themen, also ich hole sie mir jetzt kurz her, das ist Sein, also das zunächst einmal auf sich fokussieren, ja, ist im Kontext neben ganz was Wichtiges. Wir nutzen da das, jetzt komme ich gleich zum Fünf-Punkte-Modell, da kann man durch sich selber durchnavigieren. Also besteht aus 5 Punkten, Thema, Not, Hypothese, Handeln und dann an der Spitze, es ist eine Pyramide, an der Spitze die Position. Das heißt, du durchwanderst als Mensch eigenständig, ausgehend von einem Thema, schaust du, was sagt dein Körper dir, welche Nöte spüre ich zu dem Thema beispielsweise. Welche Hypothesen habe ich, warum diese Nöte existieren? Also welche Glaubenssätze, welche Annahmen, vielleicht auch welche Geschichte erzähle ich mir da? Und in welches Handeln bringt mich das? Und das ist sozusagen, wenn ich es jetzt mit dem Inner Development Goals vergleiche, dann steht ja da auch am Anfang das Sein, das So-Sein, glaube ich, ist damit gemeint. Und am Ende steht das Handeln. Und ich finde es so wichtig, dass es nicht in der Analyse oder in der Dekonstruktion verbleibt, sondern dass man ganz konsequent, und das mag ich an den Inner Development Goals, am Handeln orientiert. Es geht darum, was wir im Alltag dann auch tun. Also wir haben da den Spruch, weil es auch ein gesellschaftliches Konzept ist, jedes Handeln ist politisch. Also ich bin überzeugt davon, dass das Handeln des Menschen, und zwar jedes Menschen, Relevanz hat. Auch Nichthandeln gehört dazu. Und jetzt geht es beim Kontexten darum, so zu handeln, dass es mir gut geht und allen anderen. Also, dass ich keine Entweder-oder-Situation konstruieren muss, also sage ich oder die anderen, also geht es mir gut, aber dafür den anderen schlecht, sondern ich und die anderen. Und das geht. Das kann man lernen, dass man bei jedem Handlungsschritt die anderen auch im Blick hat und sein eigenes Wohl. Und das finde ich passt mit den Inner Development Goals wirklich gut zusammen, weil die sehr stark auf diesen persönlichen Entwicklungsprozess Bezug nehmen. Und ich, als ich sie das erste Mal sah, um jetzt eine Frage zu beantworten, ich war auch ein Coming Home. Ja. Ich war froh zu sehen, dass sich da andere die ähnlichen Gedanken gemacht haben und zu ähnlichen Ergebnissen gekommen sind.
Das ging mir auch so. Das erinnere ich auch noch sehr gut. Als ich es zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gedacht, Himmel sei Dank, dass jemand sich die Arbeit gemacht hat, das auch so runterzubrechen und das eben so, ja, als diesen, wie so eine Art Leitfaden schon sehe ich das an, das einfach so auf Papier zu bringen und vor allen Dingen dem auch so viel Sichtbarkeit zu schenken. Dafür bin ich sehr dankbar. Damit wird das alles ein bisschen greifbarer, was wir tun. Und es ist ja so, dass es auch ein Toolkit gibt, um eben dieses Framework mit Leben zu füllen, um die Kompetenzen, Qualitäten und Fähigkeiten ja zu fördern, zu erfahren, zu trainieren. Aber so wie ich dich verstanden habe, bisher ist das Kontexten eine Technik, die das Inner Development Goals Framework mit Leben füllen kann. Würdest du das auch so
Ja,
sehen?
also ich habe bis jetzt noch nichts entdeckt, wo eine, ein Widerspruch oder eine Schieflage entstehen würde, wenn man sich mit beiden bewegt. Ja? Ich glaube, dass die Inner Development Goals so fast ein Stück weit ein bisschen so einen philosophischen Bogen spannen vom Menschen, vom Inneren ins Äußere, so vielleicht. Ja? Und das Kontexten hat vielleicht eine Spur weit mehr diesen Tool-Ansatz, der dann auch Strukturen bauen lässt. Weil das ist mir ein bisschen bei den Inner Development Goals abgegangen. Also vielleicht habe ich es einfach noch nicht gesehen. Aber eine Kernfrage, die das Kontexten sehr stimmig beantwortet, ist, wie bauen wir uns Strukturen? Warum ist das so wichtig? Weil nichts wird so wenig beachtet im Alltag wie die Strukturen, die uns lenken. Kein Mensch denkt darüber nach, wenn er Bargeld haben möchte, wie das jetzt funktioniert, dass er zu Bargeld kommt. Er geht einfach zum Geldausgabeautomaten, tippt seinen Code ein, zieht das Geld raus und geht weiter. Jetzt ist ein Beispiel. Ja. Wir denken nicht darüber nach, wie unsere Strukturen im Alltag gebaut sind, die uns wirklich im Alltag das Leben erleichtern sollen, manchmal aber auch erschweren. Und beim Kontexten geht es darum, Strukturen so zu bauen, dass sie für alle passen, nicht nur für einen Teil oder nicht nur für ein Feld, nicht nur für die Wirtschaft profitabel sind, sondern auch der Mensch in der Wirtschaft sozusagen eine Rolle spielt. Weil wenn man Wirtschaft hinterfragen will, dann muss man ja zunächst einmal die Frage stellen, wofür dient denn Wirtschaft eigentlich? Und am Ende des Tages soll doch die Wirtschaft dem Menschen dienen, also nämlich allen auf dem Planeten und nicht irgendwen welchen Partikularinteressen oder Einzelinteressen. Aber die Strukturen, die wir heute erleben, die sind ausgerichtet auf das Wohl weniger und wenn man so Themen wie Klimawandel hernimmt, auf den Schaden vieler. Und das ist ungünstig auf lange Sicht. Und das erkennen viele und das Thema ist wirklich, wir müssen auch die Strukturen anders bauen. Und das heißt zum Beispiel auch Entscheidungen anders zu treffen. und Kontexten hat, ist fast dogmatisch, wenn ich so sagen will, einstimmige Entscheidungen als Prinzip. Wir treffen nur einstimmige Entscheidungen, Konsententscheidungen, also mit einem T hinten dran. Und das hat weitreichende Wirkungen. Also einerseits muss ich alle gut hören, muss alle kritischen Einwürfe, alle Widerstände, die müssen wir berücksichtigen im Prozess. Und die andere Seite ist, dass wir dann Entscheidungen haben, die wirklich alle echt und ehrlich mittragen. Und das kriegt einen ganz anderen Spin.
Ich glaube, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass du uns erklärst, wie das funktioniert.
Also, wir haben da, das sehen jetzt die, die nur den Podcast hören, nicht, aber hinter mir hängt so ein blau, man kann es eh nicht lesen, aber ein blau-grünes Plakat und das ist dieser Focus 5 Raster. Und das sind, der heißt Focus 5 Raster, weil man den Fokus entlang eines Rasters auf fünf verschiedene Felder richtet. Und das erste Feld ist die Position. Die Position bedeutet, ich, wenn ich ein Thema angehen möchte, sollte mir zuallererst meiner eigenen Position zu dem Thema klar sein. Also was habe ich warum drängt mich dieses Thema, warum interessiert mich dieses Thema, warum möchte ich zu diesem Thema etwas tun und was sind meine bisherigen Handlungsschritte zu diesem Thema? Und das, wenn ich das ganz klar habe, und zwar kongruent und stimmig, dann kann ich es kongruent und stimmig auch nach außen tragen. Und das berührt dann schon das Feld 2 in diesem Fokus 5 Raster. Da geht es um Kommunikation. Das heißt, ich erzähle allen anderen im Team meine Position zu diesem Thema. Und die anderen tun das auch. Und wenn man diesen Schritt so geht, dann kommt man viel schneller weiter, weil jeder die notwendige Vorkehrungsarbeit im ersten Schritt einmal bei sich geleistet hat und hier auch Verantwortung übernommen hat, sich selbst einmal eingehend mit dem Thema, um das es geht, auseinanderzusetzen. Wenn das dann alle tun, dann hat man mal so in der Rundumsicht ein Bild auf das Thema und das ist schon sehr erhellend. Weil ich sage mal, typischerweise 7 bis 9 Leute, die ihre Position zu einem Thema, nicht zu verwechseln mit einem Standpunkt, das ist eine Position zu einem Thema, die ich aktuell einnehme mit dem Wissen, das ich im Moment habe. Jetzt höre ich aber dann alle anderen. Und in dem Moment darf ich klüger werden. Ich erfahre von den Welten der anderen. Und das ist wie ein Kreisel. Es dreht sich dann sozusagen im Team und die Menschen fangen an, sich zu befruchten. Und der Gedanke des einen bringt mich wieder weiter. Und wenn ein Thema hinreichend komplex ist, und das sind ja viele Themen, ja, dann kann es gleich einmal sehr vielschichtig werden, sehr bunt, sehr fordernd auch manchmal, also gerade ich komme aus der IT, da sind viele Themen extrem komplex, ja. Und da geht es darum, nochmal alles zusammenzutragen, was an Wissen überhaupt in diesem Team da ist. Und das tut man in einer Haltung offen, ehrlich und transparent. Weil diese Haltung natürlich wichtig ist. Also die Menschen lernen sehr schnell in dieser Struktur, dass es nichts bringt, hinterm Berg zu halten oder taktisch zu agieren oder etwas zu verheimlichen, weil sie erkennen, damit bremsen sie die ganze Gruppe und das fällt dann sozusagen auch auf sie selber zurück. Das ist dieses Eigenwohl und Gemeinwohl-Zusammenspiel. Ich lerne als Mensch, meines einzubringen, aber idealerweise nur so viel, wie es die Gruppe auch verarbeiten kann und wie es der Gruppe was bringt. Das lerne ich in diesem Prozess. Und idealerweise ist man dann am Ende dieses dritten Feldes von diesem Fokus 5 Raster an dem Punkt, wo alle sagen, ja, das passt. Das ist ein gemeinsames Bild, Das ist mein Blick auf die Welt, dein Blick auf die Welt und das ist jetzt schon unsere Welt. Da gibt es das erste Mal auch so ein Wir-Gefühl. Und das nicht vorgetäuscht ist. Ja? Also das Wir-Gefühl ist echt da. Das wird gespürt bei den Menschen. Und dann kommt die rote Linie. Das ist die, wo es mich immer am meisten sozusagen reizt, weil, also da gibt es in Österreich diesen Spruch, das ist der Punkt, wo der Aff ins Wasser springt. Also übersetzt, da geht es jetzt ums Eingemachte. Und da frage ich dann den Konsent ab. Also beispielsweise ist dieses Bild, das wir jetzt miteinander gebaut haben, passt das für alle hundertprozentig? Und dann so, fragt man den Konsent ab, das ist ein eigener kleiner Prozess. Und dann sagen alle ja. Und einer sagt nein. Und in einer normalen Gruppe ist dieser eine Mensch, der da sich erdreistet, Nein zu sagen, also das ist der Bremser, das ist, na geh, jetzt hältst du uns auf und so weiter. Ja? Und ich bedanke mich bei diesem einen mutigen Menschen und sage dann danke und benenn bitte deinen Einwand. Und ich schwöre es hier, in 90% der Fälle ist das ein Einwand, der dermaßen wichtig für die Gruppe ist, der sonst nicht gehört worden wäre. Und ich sag mal, in 50% der Fällen erlebt, dass sich die Meinung fast um 180 Grad dreht dann im weiteren Prozess, weil die Chance da ist, diesen Einwand ehrlich miteinander zu lösen. Also es ist dann nicht die eine Person aufgefordert, eine Lösung dafür zu liefern, sondern die ganze Gruppe. Und dafür muss ich dann im Prozess sorgen, dass das ein bisschen geübt wird. Weil man hätte so gern den einen ein bisschen ins Abseits gestellt und gesagt, du bist mühsam. Und das ist schon mein Job, zu sagen, danke und lasst uns das jetzt verarbeiten, was da kam. Und dann haben wir die rote Linie idealerweise überschritten. Und das ist für alle ein sehr verbindender Moment, weil da plötzlich alle erkennen, es gibt einstimmige Entscheidungen, die alle mittragen können. Und dahinter, sage ich, ist dann die Umsetzung. Das ist beim Kontexten meistens ein Klacks. Also das ist, weil die Widerstände alle im Vorfeld benannt sind, weil auftauchende Widerstände, die später auftauchen im Prozess, verarbeitet werden, weil man darauf vertrauen kann, dass die Widerstände gehört werden.
Klingt fantastisch und gleichermaßen herausfordernd für mich, wenn ich überlege, wie so das Klima in vielen Unternehmen ist. Und die erste Frage, die ich an dich hätte dazu, wäre tatsächlich, wie gelingt es dir, dass die Menschen diese Position, die sie haben zu einem Thema, aussprechen? Wie schaffst du diesen Raum, diese Sicherheit in dem Raum?
Also, ich muss jetzt sozusagen, wie schaut typischerweise so ein Einstieg überhaupt aus ins Kontexten? Und das allererste Werkzeug, das ich implementiere in einem Team, nennt sich K-Agenda. Seine Agenda, die besteht fix, also stell dir ein Flipchart vor, da stehen fix 4 Punkte drauf. Erster Punkt, Ankommensrunde, zweiter Punkt, Administratives, dritter Punkt, Agenda-Punkte, vierter Punkt, Abschlussrunde. Diese vier Elemente gibt es in jedem Kontext ein Meeting. Das ist fix. Das ist so eine Struktur, die gesetzt ist, damit man vertrauen kann, dass jedes Meeting in derselben Grundstruktur abläuft. So, die Ankommensrunde. Beim allerersten Mal, wo ich in einen Kontext komme, der noch nie gekontextet hat mit mir, da gehe ich mit dem Flipchart und mit diesen 4 Punkten hin und lege den Redegegenstand mitten auf den Tisch und lade ein zur Ankommensrunde. Und diesen Raum halte ich am Anfang. Das ist so ein bisschen der Job eines Kontextes, diesen Raum, diese Präsenz zur Verfügung zu stellen. Natürlich ist es mit dem Auftraggeber abgeklärt und natürlich sitzt der Auftraggeber auch in dem Meeting. Es gibt bei mir zum Beispiel keine Aufträge, wo der Auftraggeber sagt, du, alles schon gehört, richte mir dieses Team daher, da drüben oder meine Abteilung. Nein, geht nicht. Mit mir muss zuerst der Auftraggeber den Prozess durchlaufen oder idealerweise gleich mit dem Team. Also das ist die effizienteste Form, weil da eh gleich alles sozusagen auf den Tisch kommt. Aber ich verstehe deinen Einwand. Natürlich sind die Kulturen sehr, sehr unterschiedlich. Und mit dieser K-Agenda lernt man langsam Vertrauen in diese Basisstruktur und in dem Fall in den Redegegenstand zu gewinnen. Ja? Also es ist schon ein schrittweiser Aufbau von Vertrauen in die gemeinsame Kommunikationskultur. Und also neben diesen zwei, K-Agenda und dem Redegegenstand, hole ich nach etwa 10 Minuten, 15 Minuten den ersten Konsent in der Gruppe ab. Der mag am Anfang etwas trivial oder pinschig, wie man auf Pinskorisch sagt, erscheinen. Aber ich frage den Konsent der Gruppe ab, ob es für alle passt, die administrativen Punkte, da steht meistens Uhrzeit oder Unterbrechungen oder was halt so administrativ zu klären ist bei so einem Meeting. Das sind oft nur zwei, drei Punkte, aber da frage ich den Konsent ab. Und da wird ganz einfach einmal erste Erfahrung gemacht, dass eine Gruppe sehr rasch eine einstimmige Entscheidung treffen kann. Und dann habe ich den Konsent auch schon implementiert. Und dann geht es ums Üben dieser Werkzeuge. Und immer wieder anwenden. Und ich habe noch keine erste Abschlussrunde. Also wenn wir dann fertig sind, meistens dauert so ein erstes Meeting zwischen 90 und 180 Minuten. Also ich kann das sehr genau takten, weil ich weiß, mit der Struktur, wie weit man kommt. Das ist ein Erfahrungswert dieser 10 Jahre. Ich kann fast auf die Minute sagen, wo wir zu landen kommen nach einem Meeting. Und das liegt daran, weil die Struktur es wie ein Handlauf so viel Sicherheit gibt. Und die Menschen brauchen dann nicht mehr viel reden. Die erkennen bald mal, dass sie das Wesentliche sagen und sich nicht irgendwie behaupten müssen durch viele Worte, sondern da zählt eher der Content. Und bei der Abschlussrunde, dann höre ich eigentlich immer, also sowas haben sie noch nicht erlebt. Dass man so viel in so kurzer Zeit besprechen kann. Weil die Agendapunkte dazwischen, das ist eigentlich die Musik, wo ein Meeting spielt. Da tun wir dann mit Post-its die Themen sammeln, dann tun wir es gemeinsam ordnen. Da denken sich manche oft einmal am Anfang beim ersten Mal, wow, das dauert ja das Ordnen schon 10 Minuten, wir müssen aber dann noch so viele Themen besprechen. Also da merkt man auch den Stress, der in der Gruppe drinnen ist, der gespeichert ist. Und das ist auch mein Job, das einmal gut durchzutragen. Und dann braucht es die Erfahrung am Ende dieses Meetings und dann sagen sie eigentlich immer, also das hätten sie jetzt nicht gedacht, dass das geht. Und das ist eine wichtige Erfahrung, weil ja, Erfahrung schafft Wirklichkeit.
So viele Fragen im Kopf gerade. Ich muss überlegen, womit ich anfange. Vielleicht fange ich mit den Widerständen an. Ich würde gerne wissen, wie du, also was so die häufigsten Widerstände sind, die dir begegnen, wenn du mit einem Team in die erste Runde gehst, also das allererste Mal so eine Kontextrunde machst.
Oh, die häufigsten Widerstände. Also Widerstand kann sich auf viele verschiedene Arten zeigen. Also es ist ja nicht nur Widerstand, wenn jemand sagt, er mag das nicht. Es ist ja auch eine Form von Widerstand, wenn du merkst, also ich mache das jetzt einmal körperlich, am Sessel herumrückst, ja, wenn ein anderer im Raum etwas sagt. Ja, dann äußert ja der Körper eine Form von Widerstand. Wir nennen das somatischer Marker, also um zu schauen, was der Körper da eigentlich sagt. Das heißt, Widerstand ist sehr, sehr vielschichtig. Das hängt von den Vorerfahrungen der Menschen ab. Der offene Widerstand, der sich offen zeigt, Der ist eigentlich beim Kontexten dort, wo wir im Miteinander sind. Also wenn man Consent abfragt, wenn man die Agenda am Anfang zusammenbaut, aber da gibt es keine Notwendigkeit für einen Widerstand, weil ja alles Platz hat. Diese Werkzeuge, auch der Redegegenstand, der gibt mir ja Raum. Also ich brauche keinen Widerstand so stark mehr zu zeigen. Das ist eigentlich die Antwort. Und wenn einer auftaucht, dann wird er zum Thema gemacht. Entweder von der Person selbst oder eben durch einen Prozess.
Und in Bezug auf Führung, was würdest du sagen, wenn Kontexten die Kulturtechnik ist, die eben ja zukunftsfähig Struktur bieten kann? Wie kann dann jemand in Führungspositionen diese Technik auch nutzen?
Also Führung, so wie wir sie heute antreffen und wie sie vorwiegend verstanden wird, ist ja Führung von oben, weil wir hauptsächlich mit hierarchischen Strukturen sozusagen im Alltag konfrontiert sind. Kontexten ist eher Führung von allen möglichen Seiten. Also Führung kann beim Kontexten letztlich jeder, weil die Werkzeuge sozusagen die den Menschen und die Gruppe leiten. Jetzt ist es so, mir ist völlig klar, dass wir heute eine hierarchische Struktur sozusagen dominierend haben und wir brauchen einen Übergang in, ich sage jetzt einmal, egalitärere, organischere, flachere Strukturen, also flache Hierarchie oder selbstorganisierte Systeme. Diesen Übergang, um den geht es auch beim Kontexten. Es müssen sich alle mitentwickeln, es müssen sich die Menschen in diesem Prozess entwickeln, es müssen sich die Strukturen entwickeln. Ich kann nicht heute Selbstorganisation verordnen, das funktioniert nicht. Das Alte trägt ja dann nicht mehr und das Neue noch nicht. Und das ist eine sehr gefährliche Situation für einen lebendigen Organismus wie ein Unternehmen beispielsweise. Das heißt, es geht immer darum, dass sich alle gemeinsam weiterentwickeln, eben die Menschen entlang der Themen und die Strukturen. Und da braucht man Zeit. Also das ist ein Prozess, der schrittweise am besten gegangen wird. Und Führung wandelt sich da, ja, sicher. Und wir haben da so ein bisschen den Saga, also zuerst sich selber führen können als Mensch und dann kannst du auch eine Gruppe führen. Wenn du in der Lage bist, dich selbst zu führen, dann bist du auch in der Lage, eine Gruppe zu führen. Also das ist dieses Zusammenspiel.
Hattest ja auch gesagt, dass du selbst für dich selbst das Kontexten nutzt oder diese Technik des Kontextens nutzt, um ja so deine Themen anzugehen. Also kann ich das ja für mich auch lernen, für mich selbst. Und ich frage mich aber, weil der zweite Punkt ist ja eben der Punkt der Kommunikation. Also wenn ich jetzt diese Positionierung für mich mache, das ist ja eh etwas, was ich für mich allein mache, dann stehe ich ja da allein und kann das mir selbst kommunizieren. Also, wie wichtig ist es denn dann, sich da auch die richtigen Gesprächspartner zu suchen? Also auch Menschen, die vielleicht allein arbeiten, Selbstständige beispielsweise.
Da gibt es ein zweites Konzept, das ich jetzt sozusagen mal benenne. Das ist das Konzept, das Und. In dem Moment, wo der zweite Mensch Einzug hält, ist ja sozusagen, geht es um das Dazwischen, zwischen diesen beiden Menschen. Wir sind heute gewohnt, eher auf den anderen Menschen hinzublicken und weniger auf das, was dazwischen sich abspielt. Und beim Kontexten, das habe ich vorhin schon mal versucht, ein bisschen anzudeuten. Geht es im ersten Schritt, dass ich meine Position klar habe? Und mit dem Fünf-Punkte-Modell kann ich das sehr rasch mit ein wenig Übung zu jedem denkbaren Thema hinbekommen. Und ich habe das, wie gesagt, ich glaube, gefühlt 5000 Fünf-Punkte-Modelle gemacht, also nicht alle auf Papier. Irgendwann magst du das im Kopf. Wenn ein Triggerpunkt im Alltag kommt, wo ich merke, meine Not, also ich sage einmal, ich kriege dann vielleicht einen Herzrasen kurz, mein somatischer Marker schlägt an, Nervosität vielleicht, ich benenne das dann gleich, sage, ich bin nervös, weil ich heute ein Podcast-Gespräch mit der Jutta habe und da könnten viele Leute zuhören und dann merke ich mein Körper, da geht irgendwie so Gänsehaut, weil ich mir das endlich eingestehen kann. Und was tue ich dann? Mein Handeln ist zum Beispiel, ich atme einfach dreimal tief durch, setze mich vielleicht eine Sekunde hin, halte inne und schaue, was mein Körper mit dieser Entspannung tut. Und der Körper ist ruhiger geworden. So. Und jetzt kann ich diese Position, die ich jetzt inne habe, in kurze Worte fassen. Ich kann sagen, ich sitze aufrecht, gelassen und ruhig vor meinem Mikrofon und kann mit Jutta gut sprechen. So. Und das kann ich jetzt kommunizieren. Da braucht es den Prozess davor, den muss ich nicht veräußern. Ich habe es jetzt hier gemacht, das Beispiel. Aber ich muss das nicht. Ich sage immer in so Team-Meetings, wir sind hier keine Selbsthilfegruppe im klassischen Sinn. Es geht nicht darum, dass man da irgendwelche Psychosettings macht, aber es geht darum, Verantwortung für sein eigenes inneres Erleben zu übernehmen. Und in der Kommunikation mit dem Außen, die wird umso effizienter, wenn ich meine Position klar habe. Und da kommt dann das Und ins Spiel. Also, das nenne ich mal, das ist das, was uns Menschen ja eigentlich ausmacht, ist die Beziehung zu dem anderen Menschen. Gibt es dieses schöne Gedankenexperiment, wäre ich der einzige Mensch im Universum, wüsste ich gar nicht, dass ich ein Mensch bin. Also es braucht immer den zweiten Menschen, um sich selbst zu erkennen. Schon die griechischen Philosophen haben das schon gut benannt. Und diesen Dialog, der dann ansetzt, das ist sozusagen die nächste Stufe der Übung des Miteinanders, wie man das, also mit Redegegenstand zum Beispiel, gut hinbekommen kann.
Und würdest du auch sagen, dazu eignen sich dann auch Netzwerke?
Also, du meinst jetzt berufliche Netzwerke oder?
Naja, also wenn ich jetzt sage, ich habe ein Thema, sagen wir das Thema Inner Development Goals, du weißt,
Ja?
das beschäftigt mich sehr und ich
Ja?
möchte gerne so viel wie möglich von vielen anderen Menschen auch darüber hören, weil ich glaube, dass dieses Framework mit Leben gefüllt werden darf.
Mhm.
Und ich habe sehr viele eigene Gedanken dazu und auch eigene Gefühle, die ich damit verbinde. Und ich würde sagen, ich bin in der Lage dazu, eine Position zu definieren. Und ich wüsste aber jetzt gar nicht, wenn ich jetzt meinen Podcast nicht hätte und wenn ich mein berufliches Netzwerk nicht hätte, wüsste ich gar nicht so richtig, wie ich dieses Thema kommunizieren sollte, weil meine Familie sich dafür nicht unbedingt interessiert. Verstehst du, was ich meine? Und also worauf ich hinaus will, ist auch, wie sehr ist man als Einzelperson angehalten, sich das richtige Netzwerk oder die richtigen Gesprächs- und Kommunikationspartner für diesen zweiten Schritt nach der Positionierung zu suchen, um aktiv ins Gespräch zu gehen. Und wir haben vorhin schon auch über das aktive Zuhören ganz viel gesprochen. Und was ich in meiner Methode Solovare ganz viel promote auch, ist das aktive Fragen stellen. Also ich glaube, wir brauchen aktives Zuhören, aber was wir eben auch brauchen, ist die Kunst, Fragen zu stellen und eben auch die Menschen sich zu suchen, denen ich Fragen stellen möchte. So wie ich jetzt dir die Fragen stelle und das hier in diesem Podcast öffentlich mache. Aber es gibt ganz viele auch sehr intime Momente für mich, wo ich in 1:1 Gesprächen mit Menschen sehr tief abtauche, um eben ja meine Themen weiterzuentwickeln und um auch um meine Position zu überprüfen. Und was ich sehr schön finde, ist, dass du diesen Zwischenraum vorhin angesprochen hast. Ich weiß nicht, ob dir das Konzept Ma etwas sagt. Japanische Konzept Ma, MA. Da geht es tatsächlich um den Negative Space, um den Raum zwischen zwei Gegenständen oder zwischen zwei Menschen und der eben gefüllt werden darf und der in der japanischen Kultur einen sehr großen Raum hat. Also vielleicht ist es interessant für dich, in diesem Zusammenhang das zu recherchieren auch. Und ich arbeite sehr viel mit diesem Konzept Ma und mit diesem Zwischenraum in meiner Arbeit. Also ich glaube, auch wir haben einige Parallelen.
Also was ich da raushöre, ist ja quasi, wie entsteht das Neue? Also das mit dem Fragen finde ich enorm wichtig. Ich kenne auch da den Saga, wer fragt, führt. Das heißt, die fragende Person hat ja selber Hypothesen über die Welt und die drückt man in einer Frage aus und damit bekommt die Frage an und für sich schon eine Führungsqualität. Oder eine Führungskraft sogar, weil man da ja was reinlegt. Und das Zweite ist, also das Kontexten, was du mit Ma bezeichnest, glaube ich, könnte man übersetzen im Kontext mit dem Emergenzraum. Das ist der Raum, der einfach existiert. Und je nachdem, wenn sich jetzt Menschen zusammenfinden, so wie du und ich uns über die Liane gefunden haben, und wenn wir jetzt uns weiter bewegen wollen miteinander, dann entsteht was. Und das Neue entsteht ja immer aus dem Bestehenden. Also es ist ja ein evolutionärer Prozess, deshalb macht es ja übrigens überhaupt keinen Sinn, eine Diskussion aus meiner Sicht, ist jetzt das Alte oder waren die alten Zeiten besser oder ist das Neue besser, sondern die bedingen sich immer. Und alles ist verbunden, ja, also es ist. Es macht überhaupt keinen Sinn, jemanden anderen zu bekämpfen, weil man sich letztlich selbst schädigt in dem Ganzen. Also geht es aus meiner Sicht nur darum, wo finden sich diese Kristallisationspunkte wie zwischen dir und mir jetzt zum Beispiel? Und ich sehe das bei den Inner Development Goals und mich würde es riesig freuen, wenn wir vielleicht mal eine Gruppe gründen oder mal schauen, vielleicht ein Meeting machen und schauen, wo können wir uns da miteinander befruchten, ja? Also lässt sich da ein gemeinsames Thema finden? Und meine Erfahrung ist, in jeder x-beliebigen Gruppe lässt sich ein gemeinsames Thema finden, wenn die Menschen wollen. Und das ist
Ja,
ein spannendes Momentum.
das Inner Development Goals Framework wird ja von ganz vielen unterschiedlichen Menschen mit Leben gefüllt. Und es gibt ja ganz, ganz viele Hubs auf der ganzen Welt. Ich weiß nicht, ob du schon mal geschaut hast, auf der Website der IDG gibt es vielleicht auch einen Hub in deiner Nähe. Und ich selbst habe eins gegründet hier in Baden-Baden. Vor langer Zeit schon inzwischen, keine Ahnung, wir waren, glaube ich, das 30. Hub. Inzwischen gibt es, glaube ich, über 40, über 400. Also es ist wahnsinnig gewachsen. Ich habe gar keinen Überblick mehr. Es ist ja auch international, was ich sehr spannend finde. Und wir haben uns aber entschieden, dass wir uns auf das Thema Arbeitswelt fokussieren. Da gibt es natürlich auch ganz andere Menschen, die sich auf andere Themenfelder oder andere Gebiete fokussieren zum Thema IDG. Und wir kümmern uns aber um die Arbeitswelt und wir haben gesagt, wir möchten uns gerne zur Aufgabe machen, Menschen, die das Framework mit Leben füllen, im Kontext Arbeitswelt. Mit denen möchten wir uns verbinden und das stellen wir gerade auf. Und ach so, und im deutschsprachigen Raum. Das ist so unser Rahmen, den wir uns gerade gesteckt haben. Und jetzt hast du mir gerade gesagt, du bist daran interessiert, also lade ich dich damit herzlich ein. Übrigens auch alle anderen, die das hören. Meldet euch bei mir, wenn ihr Interesse habt, da informiert zu bleiben. Wir sind gerade dabei, das zu strukturieren und auch Umfragen tatsächlich zu erarbeiten, die wir auf der einen Seite Menschen schicken möchten, die etwas anzubieten haben, wie du diese Kulturtechnik des Kontextens, die vielleicht das IDG-Framework im Arbeitskontext mit Leben füllen kann. Und auf der anderen Seite möchten wir aber auch uns mit Unternehmern und Organisationen unterhalten, an welchen Stellen besonders in Bezug auf die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele könntet ihr unsere Unterstützung gebrauchen, weil ihr erkannt habt, dass die Inner Development Goals euch vielleicht helfen können, diese Ziele zu erreichen. Und ich selbst bin gerade mit einer Organisation in einem Pilotprojekt, wo wir eben auch schon ganz klare Initiativen definiert haben und die auch bereits praktiziert werden. Jetzt seit 6 Monaten ungefähr läuft das Projekt und das ist ganz, ganz toll zu sehen, was diese Initiativen bewirken und wie eben der Einfluss dann auch ist auf die Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der Organisation. Also welchen Einfluss es tatsächlich hat. So ein bisschen Proof of Concept auch. Und das ist natürlich ein Experiment, weil wir das zum ersten Mal machen. Und es ist eine Entwicklungsphase. Und auch da glaube ich, braucht es viele Menschen, die sich zusammentun, um das mit, ja, mit weiteren Erfahrungen und auch mit weiteren Ideen zu füllen. Und deshalb, genau, was du ansprichst, genau das brauchen wir. Deshalb haben wir gesagt, wir möchten uns darum kümmern. Wir hatten bisher noch keinen richtigen Arbeitsauftrag im IDG Hub Baden-Baden. Jetzt haben wir ihn.
Also mir läuft die Gänsehaut rauf und runter, weil das, was du jetzt gerade geschildert hast, wir müssen unbedingt reden. Ich bin da gerade involviert in ein Buchprojekt, wo in dem Fall die SDG, also die Sustainable Development Goals, da sollen wir mit dem Kontext einen Beitrag liefern zum SDG 8, da geht es um das Thema Menschenwürde und auch um Arbeitswelten und Wirtschaft. Und also vielleicht ist sogar der Bogen von den IDGs zu den SDGs und wie kann man das miteinander verbinden? Also bei mir explodiert gerade im Gehirn der Möglichkeitenraum. Ich freue mich riesig, wenn wir uns da nochmal extra zusammenhören.
Und ich freue mich riesig, dass wir uns heute über das Kontexten unterhalten dürfen mit dir, Günther. Ich habe so viel gelernt in dieser Stunde. Ich habe meine Zettel vollgeschrieben und könnte jetzt tatsächlich auch noch stundenlang weitersprechen. Aber wir sind ein bisschen schon über die Zeit und vor allem haben wir ja ein Live-Publikum und ich möchte so gerne, dass wir unsere Mikros gleich aufmachen. Deshalb stoppe ich jetzt die Aufzeichnung, bedanke mich bei dir. Ich bin ganz sicher, wir werden weitersprechen und sage zu allen Hörerinnen da draußen, die den Podcast hören oder auch das YouTube-Video anschauen, bis zum nächsten Mal.
Dankeschön.
Und vielen Dank, Günther.
Ja, danke dir, Jutta. Freue mich auf was kommt. Dankeschön.